Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Ich habe jetzt die, finde ich, ein bisschen undankbare Aufgabe, in diese Podcast-Folge einzuführen, beziehungsweise eben auf das Thema hinzuführen. Und ich rede deswegen so lange außen herum, weil so eine Podcast-Download zum Beispiel wird ja auch nur gezählt, wenn man so eine gewisse Sekundenanzahl sich angehört hat. Und ich habe ein bisschen Angst, dass vielleicht viele dann doch sagen, ach, nicht schon wieder. Also ich spuck's jetzt einfach aus. Es geht heute wieder um künstliche Intelligenz. Ja, und warum druckt sich da so herum? Erstens ging natürlich auch unsere letzte Folge um künstliche Intelligenz und wir haben uns natürlich schon viel mit dem Thema im Podcast auseinandergesetzt. Aber zeitgleich ist es ja auch tatsächlich so, dass es alle weiterhin beschäftigt. Das haben wir erst neulich wieder gemerkt, als wir nämlich unsere Haufe KI Online-Konferenz veranstaltet haben mit über 10.000 Anmeldungen. Klar, da ging es nicht nur um HR und auch erst recht nicht nur sozusagen um L&D, sondern um künstliche Intelligenz in einem größeren Rahmen. Aber das zeigt doch, da ist noch viel zu besprechen.
Ja, also ich glaube, das war wirklich sehr deutlich, auch die vielen Fragen, die dann auch im Nachhinein noch reingeflattert sind. Das Thema bewegt einfach viele Menschen im Arbeitskontext und deswegen werden auch wir nicht müde, es weiter zu beleuchten. Aber wir versuchen auch immer trotzdem nochmal einen anderen Fokus zu setzen. Also in unserer letzten Folge ging es ja darum, wie man KI-Trainings so gestaltet, dass sie nachhaltig wirken, dass sie im Arbeitskontext eingebettet sind und damit auch gleich Anwendungen finden. Und heute haben wir nochmal ein bisschen eine andere Brille auf, denn heute schauen wir, wo stehen eigentlich PE und Abteilungen und Unternehmen in Sachen künstliche Intelligenz in einem sozusagen Modell, das unsere Gäste gleich erklären dürfen. Da geht es um unterschiedliche Anwendungs- und Nutzungsgrade und natürlich geht es dann vor allem auch darum, wie kommt man von einer Stufe in die andere und was sind da notwendige Hebel, die man vielleicht ziehen muss.
Ja, und dafür hatten wir zwei Gäste dieses Mal. Keine ganz Unbekannten, so, ja. Darf ich sagen, die sind wirklich sehr, sehr aktiv in der Learning-Szene. Das ist einmal Thomas Jenewein, Business Development Manager bei SAP Training und Adoption. Vielen auch bekannt von seinem Podcast Education Newscast.
Du sollst eigentlich theoretisch immer anfangen mit so einer Use-Case-Exploration, ne? Weil KI ist so intergalaktisch, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich muss irgendwann mal gucken, welche Use Cases, also Anwendungsfälle, sind technisch halbwegs machbar, haben Nutzer dran Interesse. Ne? Das gibt echt ein Problem. Das ist so wichtig. Nicht nur technisch cool, sondern muss auch ein Problem lösen. Das dritte ist der Business Value. Also muss irgendwie ein bisschen was bringen. Ne? Schneller, Geld sparen, was auch immer, mehr Output, muss ich mir auch überlegen. Da muss ich halt schauen, welche Use Cases machen irgendwie Sinn und im nächsten schnell ins Tun kommen, dann am besten so ein Prompt-Hackathon, schnell einfache Prototypen bauen.
Und unser zweiter Gast ist auch ein sehr bekannter Kopf in der Lernszene, nämlich Jan Völsing, Founder des New Learning Labs, einfach in Sachen KI und Lernen auf vielen bekannten Messen zu sehen und auch sonst einfach wahnsinnig aktiv, auch im Netz.
Adoption ist halt der erste Schritt. Wenn du kein Gefühl für so ein Werkzeug hast, dann was willst du da transformieren? Also in welche Richtung denn? Das bedeutet also, natürlich müssen wir mit Adoption beginnen, eine gesunde Basis aufzubauen. Warum das in der PE, in der Personalentwicklung nicht so passiert, wie ich mir das zumindest wünschen würde, ist, glaube ich, weil auch wenig Experimentierräume generell in den Unternehmen vorhanden sind, um mal Tools auszuprobieren und Erfahrungen da drin machen zu können. Also es gibt da leider noch so ein paar interne Barrieren.
Ich muss ehrlich zugeben, als ich den Podcast nochmal gehört habe, musste ich schmunzeln, denn dieses Mal hat sich Christina gemeldet. Wer unsere Podcasts regelmäßig verfolgt, weiß, dass wir mal eine sehr, sehr lustige Folge hatten mit André Häusling und Thorsten Reitz, als Thorsten sich immer gemeldet hat. Und das ist jetzt auf Christina übergegangen. Warum und wann, das erwartet ihr, wenn ihr einfach dranbleibt. Also ab ins Gespräch. Ja, heute begrüßen wir zwei echte KI-Profis bei uns, Jan und Thomas. Erstmal schön, dass ihr bei uns zu Gast seid an einem Tag, in deren Woche, wow, das ist ein Hammersatz, die KI-Ära zum Wort des Jahres 2025 gekürt wurde. Es könnte nicht besser passen. Erstmal herzlich willkommen an euch beide.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Naja, und dass KI-Ära das Wort des Jahres ist, zeigt ja schon mal, dass KI ein prägendes Phänomen war in diesem Jahr. Und auch sonst nehmen wir das ja wahr auf Messen, Vorträgen. Überall ist KI präsent. Jan, was würdest du denn sagen? Ist es inzwischen schon überthematisiert oder nehmen wir dem Ganzen eben auch ein bisschen Drive, weil wir es überthematisieren und zerreden und statt endlich mal ins Tun zu kommen?
Das ist ein guter Hinweis, ins Tun kommen. Also ich glaube, es wird sehr viel schon durchaus drüber kommuniziert, vielleicht auch überkommuniziert. Also ich kann es auch langsam nicht mehr hören. Also die ganzen Feeds, alles ist voll. Aber wenn wir wirklich drauf schauen, was umgesetzt wurde, was passiert in den Unternehmen, dann haben wir noch ziemlich viel Raum nach oben. Also ich persönlich bin in einem Zwiespalt. Haben wir noch nicht genug überkommuniziert, dass es wirklich angekommen ist, dass das ein wichtiges Thema ist, eine neue Basistechnologie, vor der wir uns einfach nicht verschließen können? Das stelle ich einfach mal in den Raum, ob das so ist oder nicht.
Mhm. Thomas, was würdest du sagen? Müssen wir es weiter thematisieren oder wenn ja, vielleicht auf eine andere Art und Weise?
Ja, also auf jeden Fall müssen wir es weiter thematisieren. Vielleicht weniger ängstlich, weniger intergalaktisch. Und mehr konkret, ne? Mehr welche Use Cases macht wer, wie, mit welchem Erfolg, also wirklich ganz konkret. Klar sind die großen Themen wichtig, wie so Ethik und so weiter, da können wir heute noch drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, noch viel mehr Leute müssen ins Tun kommen und vor allem viele Firmen müssen es auch firmenweit skalieren, ne? Weil viele spielen einfach noch damit rum und prompten ein bisschen und das ist so schön und nett, aber das ist, glaube ich, einfach noch nicht ja wirklich da den vollen Benefit rausgezogen. Ich finde die Aussage ganz gut, ne? Die Zukunft ist schon da, ist halt nur ziemlich ungleich verteilt. Also gibt welche, die sind schon weit damit, gibt welche, die spielen halt noch ein bisschen mit rum oder die sind dagegen.
Ja. Jetzt hat Julia euch ja vorhin schon als KI-Profis vorgestellt und wenn du sagst, es gibt welche, die sind da schon weiter mit, dann würden wir euch da einordnen. Gebt uns doch mal so einen persönlichen Einblick noch zum Einstieg, Jan. Welchen Raum nimmt denn KI in deinem Berufsleben inzwischen ein? Was nutzt du denn so alles täglich an KI?
Das passt sehr gut, weil ich meine, als hätten wir uns abgesprochen, das haben wir aber tatsächlich nicht jetzt davor. Ich habe, glaube ich, gerade heute kam ein Post raus, wo ich mal so ein bisschen auch gezeigt habe oder aufgezeigt habe, welche KI-Tools nutze ich denn wirklich. Ich habe wirklich sehr, sehr viele ausprobiert, aber welche schaffen es denn in eine wirkliche Arbeitsproduktivität, in eine neue Verhaltensroutine? Und das ist bei mir einmal die Plattform MindGPT. Das ist so eine KI-Plattform, die benutze ich täglich, würde ich sagen, mit verschiedenen Large Language Models, Assistenten, die ich da baue. Also das hilft tatsächlich. Ich benutze, der Name ist ein bisschen ungünstig, aber Fixer AI. Die sortiert meine E-Mails, die bereitet schon mal erste Drafts vor als Antworten. Die muss ich meistens anpassen, aber es spart zumindest wirklich Zeit auf meiner Seite. Es gibt eigentlich, wenn wir es genau nehmen, gibt es eigentlich, glaube ich, mittlerweile kaum ein Tool, wo keine KI von bei mir mit drin ist. Also gerade auch Miro ist ja das Online-Whiteboard, das benutzen wir ja auch rauf und runter, auch bei uns in der Community. Und selbst da sind ohne Ende KI-Features mittlerweile drin. Also ich muss sagen, bei mir, meinem Arbeitsalltag ist KI wirklich angekommen. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht mehrere KI-Systeme verwende.
Wie ist es bei dir, Thomas? Hast du bestimmte Workflows, wo du sagst, da hat die KI wirklich zur Effizienz beigetragen, das hilft mir täglich?
Ja, klar. Also wie viele nutze ich sicher Perplexity und Google viel weniger, wenn ich Dinge recherchiere. Ich mache Deep Research, wenn ich richtig, also ein neues Thema checken will. Klar nutze ich den Copilot, ne, wie viele Leute in großen Firmen mit ja, unterschiedlichem Erfolg, aber gibt Use Cases wie Meetings zusammenfassen oder Suche. Auch wirklich, mein E-Mail stürzt oft ab, weil ich wahrscheinlich viel zu viel E-Mails gespeichert habe. Also da gibt es auch Use Cases. Ich nutze das AI Launchpad bei der SAP. Das ist so unsere Umgebung, wo wir in einer sicheren Umgebung alle möglichen Sprachmodelle nutzen können. Also es gibt ganz Unterschiede. Jetzt, wenn wir so über persönliches Wissensmanagement oder persönliche Produktivität reden. Ja, also ist teilweise eben, gibt es jetzt noch wenig durchgezogene Prozesse, die total automatisiert laufen. Ja? Aber ich finde den Satz vom Ethan Mollick super. Also always give AI a seat on the table. Also dass du halt immer überlegst, wo kann ich es jetzt nutzen? Und in manchen Workflows, ich habe auch einen Podcast, Education Usecast, da gibt es zig Aufgaben von der Transkription bis hin zur Zusammenfassung über die Recherche. Also ich meine, da sind wir auch schon relativ weit. Ne? Jetzt nicht auf Knopfdruck alles, aber da gibt es viele Workflows, wo KI echt hilft.
Ich würde da gerne nochmal bei Perplexity ergänzen, weil das ist auch wirklich das Tool, was ich vielleicht am häufigsten benutze. Es gibt eigentlich jede Frage, die ich habe, egal ob im privaten oder beruflichen Kontext, fange ich mittlerweile bei Perplexity an. Gerade auch, wenn ich Tools nicht verstehe, dann sage ich, ich bin gerade in dem Tool, ich will das und das machen, wie geht denn das? Und es ist wirklich erstaunlich, wie oft ich da zumindest Hinweise kriege, die mir helfen. Das ist nicht immer alles richtig und perfekt, was da steht, aber es ist wesentlich leichter, dieses Problem auch in einem vorhandenen Tool zu lösen, als davor mich durch Foren, ich weiß noch, die ich, ach Gott, wenn ich noch ein Forum durchlesen muss. Insofern, das hat sich wirklich massiv verbessert durch Perplexity.
Und wenn du jetzt von deiner Erfahrung, Jan, in dein Umfeld schaust, bist du dann immer noch ein sozusagen Early Adopter oder ist in deinem Umfeld das auch schon so weit verbreitet, wenn man jetzt einfach mal so auf beruflicher Ebene so nach links und rechts schaut?
Das kommt jetzt drauf an, in welchen Raum du sozusagen reinfragst. Bei mir in der Community, da ist es, glaube ich, relativ normal. Die Leute nutzen da sehr, sehr viel und probieren sehr viel aus. In einem Beratungskontext, im Unternehmenskontext ist das Verhalten doch sehr zögerlich oder eben, wie Thomas ja vorhin auch schon gesagt hat, der Spread ist unendlich. Also es gibt wirklich Leute, die können KI vielleicht schreiben und das war's, bis Leute, die da irgendwie vielleicht mit Power Automate oder mit Microsoft AI Studio oder Google AI Studio irgendwelche Agenten schon am Ausprobieren sind, ja, nicht nur Assistenten, auch Agenten. Und ich glaube, das ist ein Teil der großen Herausforderung momentan auch, dass es einfach unglaublich breit gestreut ist und dass wir in der Digitalisierung einfach schon Leute verloren haben und das merken wir jetzt ganz extrem und das beschleunigt sich jetzt nochmal diese Schere und da müssten wir echt kritisch drauf gucken. Das ist nicht gut gesamtgesellschaftlich.
Das ist nicht gut gesamtgesellschaftlich, aber jetzt lenken wir nochmal den Blick eben auf die Unternehmensebene und spezieller auf L&D. Thomas, so ganz generell mal, wie würdest du jetzt so den aktuellen Stand KI in L&D einschätzen?
Ja, ganz intergalaktisch meinst du. gibt es da auch so die gausche Normalverteilung, sage ich jetzt mal aus dem Bauch raus. Da gibt es ein paar Early Adopter, das sind die Felder, die mal einen Vortrag machen oder ja. Das sind teilweise auch Beratungsmenschen, ne, die irgendwie da unterwegs sind. Vielleicht manche Firmen, die vielleicht mehr Druck haben, wo einfach eine andere Kultur ist. Und da gibt es halt welche, die sind da noch, schwimmen irgendwie mit, probieren ein bisschen was. Also ich glaube, das ist ganz breit. Ich glaube, viele fangen an, also wirklich für so originäre Aufgaben KI zu nutzen. Also die meisten sind da immer noch wirklich jetzt in ja, Kursorganisation, E-Learning-Erstellung, Instructional Design, Evaluation und so weiter unterwegs. Die überlegen da eben, vielleicht effektiver zu werden, mehr zu erstellen. Aber wir sehen auch, ne, Interesse ist jetzt wenn wir jetzt von so Workshops, Promptathons, was auch immer reden, ist auch immer hoch bei eher on-the-job-Lernende, dass welche so Art Coaches, Art Chatbots basteln. Da ist es halt noch nicht ganz einfach, sowas auch so firmenmäßig komplett umzusetzen. Ich glaube, wenn man schaut, ich glaube, ein wichtiger Trigger ist sicher auch so die Infrastruktur. Also nach und nach ziehen, denke ich, so die bekannten Plattform mit, ne, dass halt KI embedded wird, also jetzt in Microsoft natürlich, ist aber halt keine Lerntechnologie. Die ersten Autorentools haben das. Bei LMS bin ich ein bisschen überfragt. Ich denke, ein bisschen unterschiedlich. Und es gibt halt erstes so Native AI Tools, die halt wirklich komplett neu erstellt worden sind. Also ich glaube auch da breites Feld. Ich denke, wenn die Gesamtinfrastruktur noch nachzieht, das sehen wir auch bei SAP im Allgemeinen. Ne? Wir sind jetzt inzwischen auch Data Cloud and AI Company. Ne? Also das ist auch so AI first ungefähr. Also auch da sie ist, wenn das immer mehr embedded wird in die Prozesse, in die Infrastruktur, dann ist es auch einfacher nachzuziehen. Ne? Dann musst du nichts selber basteln.
Da wird er schon bei der Adaption eigentlich nicht mehr bei der Adoption. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf.
Ich wollte noch eine Sache ergänzen. Ja.
Genau, ich will noch eine Sache ergänzen, weil Fosway hat ja letztes Jahr und dieses Jahr auch jetzt, gerade letztens vor 2-3 Wochen, glaube ich, die neue Studie rausgebracht, wo L&D in der AI-Adoption steht. Und das ist doch sehr verhalten, das Bild. Also wenn wir was machen, genau, Thomas, wie du gesagt hast, wir gucken in den Rückspiegel und versuchen eigentlich die Aufgaben, die wir früher gemacht haben, jetzt mit einem neuen Werkzeug schneller zu machen. Aber wir gehen nicht ran wirklich an die Prozesse, an eigentlichen Prozess-Reengineering, was aus meiner Sicht immer deutlicher wird, dass das notwendig ist, um KI, die Mehrwerte wirklich für sich nutzbar zu machen. Und wir beginnen nicht bei uns selbst. Sorry, wenn ich da nochmal aushole. Aber die letzte Studie hat gesagt, AI-Upskilling, das beginnt in L&D. Also bei uns in der Personalentwicklung. Ich habe gerade eine Umfrage gemacht und da war das eigene Upskilling der niedrigste Wert. Das heißt, L&D versucht, sich daran zu tasten, vielleicht dann auch was in ihre Sachen zu integrieren, sich aber nicht wirklich erstmal eine gesunde Basis drauf zu schaffen. Und ich glaube, dass das gefährlich ist. So, und deswegen ist AI-Upskilling als Personalentwicklung wichtig, bevor wir es dann aber auch natürlich in die Organisation stärker reintragen.
Und jetzt hast du schon die Stichworte benannt, um eben vielleicht ein bisschen präziser einordnen zu können, auf welchen Stufen sich unterschiedliche entweder PE-Abteilungen oder Organisationen im Gesamten befinden. Und zwar habt ihr da dieses 3-Stufen-Modell, auf das ihr euch immer beruft, Adoption, Adaption und Transformation. Das klingt natürlich erstmal ganz eingängig, aber wir würden es uns mal genauer anschauen wollen, vor allem mit vielleicht konkreten Beispielen, wenn ihr die nennen könnt. Und wir dachten, wir könnten das jetzt im kleinen Ping-Pong machen. Jeder nimmt eine Stufe mit einem Beispiel. Und Jan, vielleicht kannst du mal anfangen bei Adoption und der Thomas ergänzt dann und du bist wieder bei Transformation dran.
Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich habe zumindest ein durchgehendes Beispiel, was ich dann auch nochmal nachschieben könnte. Aber Adoption haben wir ja eben schon sehr viel diskutiert. Ich glaube, Thomas, hast du nicht dieses Modell auch mitentwickelt? Adoption, Adaption, Transformation. Adoption ist so ein bisschen der erste Schritt, ist ein bisschen die Hemmungen nehmen, das neue Werkzeug mal in die Hand nehmen. Ich nenne es gerne ein Gefühl dafür entwickeln. Ich glaube, KI hat sehr viel damit zu tun. Wir reden über Tech, aber für mich ist es ein Gefühl dafür zu entwickeln, wofür kann ich denn dieses neue Werkzeug jetzt eigentlich benutzen? Weil das ist nämlich nicht so einfach, sage ich jetzt mal, wie eine Axt. Da weißt du ungefähr, was du damit zu tun hast. Sondern das kann man in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen einsetzen. Und dafür brauchen wir die Adoption, dafür brauchen wir das Ausprobieren, das Gefühl entwickeln und vor allem aber auch die Barrieren zu minimieren in der Organisation, dieses Werkzeug in die Hand nehmen zu wollen, ohne vielleicht auch Angst davor zu haben, was passiert da. Und ein Beispiel, was ich in L&D sehe, ist, oder was für mich auf dem Adoption-Level wäre, ist, wenn man jetzt einen vorhandenen Kurs, wir haben ein vorhandenes Angebot, Lernangebot, das steht eigentlich, das läuft auch seit ein paar Jahren und jetzt bauen wir da noch einen Lernassistenten rein. So ein bisschen als weiterer neuer Kanal, als neue Option, sich vielleicht mit diesen Inhalten zu beschäftigen, mit der KI da nochmal drüber zu sprechen. Das wäre für mich so ein erstes Adoption.
Und Thomas, entweder kannst du das Beispiel weiterführen oder auch mit einem anderen die Adaption-Stufe erklären. Ein Buchstabe anders, aber sollte deutlich was verändern.
Ja, vielleicht. Adoption, also ich finde auch den Begriff Nutzungsgrad gut, ne, gerade aus Anbietersicht. Aus End-User-Sicht dann vielleicht eher Akzeptanz. Ja, also ist es so ein allgemeiner Begriff, da interpretiert jeder ein bisschen rein, was gerade passt. Na, die Anwenderakzeptanz ist auch ein total wichtiger Faktor. Wie stark akzeptieren die Menschen das? Wie viel nutzen es dann auch am Ende? Jetzt die Lizenzen, die wir gekauft haben. Ein klassisches Beispiel, irgendeine bestehende Learning and Development Aufgabe. Ich mache eine Kursstruktur, ich definiere Lernziele, ich erstelle Bilder, mache ich da jetzt mit einem KI-Tool, was auch immer für einen, wie auch immer. Ne? Das ist sicher Adoption und je danach gibt es halt verschiedene Nutzungsgrade und Akzeptanzlevel. Adaption ist, wenn ich dann mich eben anpasse oder einen Prozess anpasse. Sagen wir mal, na, ich mache jetzt keine Videos mehr mit Personen, sondern ich nutze Synthesia. Ist jetzt auch wieder Content-Erstellung, schon ähnlich. Oder Heychen, ne? Ich nutze so ein KI-Videotool und ich schmeiße da jetzt nur noch ein Skript rein oder vielleicht noch eine PowerPoint-Präsentation und die KI macht den Vorschlag inklusive Avatar und na, das ist dann eine Adaption. Das ist dann schon ein anderer Prozess mit ja, unterschiedlichen Aufgaben. Das ist für mich so die Adaption, ne? Zu schauen. Nicht nur die bestehenden Prozesse eins zu eins wirklich mit anderen Tools für ein bisschen schneller zu machen, sondern wirklich auch einen komplett neuen Prozess vielleicht zu machen. Oder anderes Beispiel ist vielleicht Evaluation. Wir haben ja oft auch, würde ich mal sagen, irgendwelche Sentiments, also irgendwelche qualitativen Meinungen und sowas jetzt über eine KI zu strukturieren, ist vielleicht auch wieder anders, ne? Oder vielleicht sogar automatisch abfragen durch einen Chatbot, habe ich auch eine andere Art aus Nutzersicht. Jan, was meinst du? Adaption.
Ja, ich meine, genau das hast du ja eben schon gesagt, also Prozessoptimierung, Process Reengineering sollte da eigentlich ablaufen, aber davor drücken wir uns gerade so ein bisschen, glaube ich, weil wir natürlich auch viele andere Themen auf der Platte haben. Als Beispiel würde ich vielleicht ergänzen zu dem, ich habe ja eben so aus der User-Sicht ein bisschen gesprochen, ne? Lernende erhalten einen Lernassistenten. Bei der Adoption wäre, wie könnten wir denn den Prozess neu denken, wie unsere Zielgruppen Lernangebote finden überhaupt, was für sie relevant ist. Bis jetzt haben wir da, Thomas hat gesagt, LMS, LXP vielleicht, Learning Experience Plattform. Manche reden auch von Netflix Learning. Das ist für mich schon fast der Antibegriff mittlerweile, weil da hast du viele Bildchen und findest nichts, wenn du mich fragst. Und da ist die Frage genau, wie können wir den Prozess des Findens verbessern? Und wir könnten theoretisch in unserer Lernplattform einen Assistenten vorschalten, der auf all unsere Angebote ja trainiert wurde, als Datenbasis hat. Und eine lernende Person könnte in dem Fall noch reaktiv eben fragen, du, ich bin gerade in der Jobrolle, das sind vielleicht die Tätigkeiten, die mich interessieren oder die kommen gerade auf oder in die Richtung möchte ich mich weiterentwickeln. Was gibt's denn da hier? Das ist eine völlig andere Art, wie ich das finde, was ich brauche in dem Denglisch Moment of Need sozusagen. Das wäre eine harte Prozessveränderung aus Sicht der Lernenden. Sie müssen nicht mehr in Lernplattformen nach Inhalten suchen. Das wäre schon mal super.
Thomas, wie sieht es mit Transformation aus deiner Sicht aus?
Transformation heißt ja, ne, irgendwas neu zu machen oder na jetzt in unserem Sprech würde das dann heißen, ne, so einen End-to-End-Prozess neu zu gestalten. Also es kann jetzt zum Beispiel sein, ich biete jetzt keinen Kurs an für das Thema Jahresplanung, Jahresentwicklungsplanung und da müssen die Leute durch und ich messe dann, wie viel durch sind und vielleicht dann irgendeinen Test gemacht haben oder einen Plan am Ende haben. Sondern ich sage, ich baue jetzt auf irgendeiner Infrastruktur, das Beispiel hatten wir erst in unserem Learning Circle, fand ich ein tolles Beispiel, ich baue einen kleinen Assistenten in meiner Microsoft 365-Umgebung und der berät eben Menschen in ihrer Planung und am Ende kommt dann Plan raus, aber im Dialog, ne, greift vielleicht auf den Dialog zu, also ist komplett was anderes, selbstgesteuert. Nicht formell, das wäre für mich jetzt Transformation, vielleicht sogar oder Transformation von persönlicher Beratung wäre eigentlich noch krasser. Also wenn ich bestehend jetzt vielleicht sowas durch Personen durchführe, nicht durch digitales Lernen. Ja, das gibt es viele Beispiele für das Lernen oder Entwicklung eben, also einfach neu gemacht wird mit einem neuen Ansatz. Ja, da wäre das jetzt ein Beispiel.
Das würde ich gleich, wenn, falls möglich, gerne direkt ergänzen mit dem Beispiel. Du hattest eben schon gesagt, so ein Assistenten, so ein Companion, sowas habe ich auch im Kopf, aber ein proaktiver, das wäre für mich die Transformation. Eine KI, die sieht, guck mal, ich habe gesehen, du bist in den Meetings, da ging es um die und die Themen. Ich sehe gerade in deinem Skill-Profil, ne, was wir ja zusammen besprochen haben, da in dem Themenbereich bist du noch gar nicht so unterwegs. Ich habe dir hier mal zwei Kolleginnen rausgesucht, die haben den Schritt oder die sind da schon. Sprech doch mal mit denen, was du da vielleicht, ja, wie du da reinkommen kannst besser. Und hier hast du noch ein, zwei Angebote, wo du reingucken kannst, um dann für im nächsten Meeting vielleicht auch oder in dem nächsten Projektschritt dementsprechend besser mitsprechen zu können. Also etwas Proaktives. Und das wäre für mich eine Transformation, die natürlich auch viel mit Daten sammeln und sichtbar machen zu tun hat, wovor wir ja in Deutschland hier noch ein bisschen zurückschrecken. Aber auch in Deutschland gibt es erste sogar, ist zwar ein Tech-Konzern, aber gibt es Konzerne, die wirklich eine KI intern am Laufen haben. Ich glaube auf Watson-Basis von IBM, die guckt, wo steht die Person, welche Fähigkeiten hat sie und ihnen diese proaktiv zur Verfügung stellt, also eine Art objektive Bewertung, objektiv in Anführungszeichen, das sieht man jetzt hier nicht in dem Audio, ich mache die Gänsefüßchen, eine objektivere Bewertung vielleicht als die Selbsteinschätzung oder die von der Führungskraft, je nachdem, wie welches Bias die KI so inne hat, ne? Mhm.
Und vielleicht nur als kurzes Schnellblitzlicht, würdet ihr sagen, so wie ihr es ein bisschen vorher beschrieben habt, die Mehrheit der L&D-Abteilung sind noch bei Adoption? Wir können natürlich kein Einzelurteil fällen, aber so von eurem Gefühl, Mehrheit, wo stehen die?
Und Adaption ein bisschen. Ne?
Okay, ja. Mhm. Alles klar.
Und die entscheidende Frage ist aber, warum ist das so? Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwieriger vielleicht zu beantworten. Also ihr habt ja vorhin gesagt, dass sich L&D erstmal selbst noch upskillen muss, bevor sie drüber nachdenken kann, wie sie ihre L&D-Prozesse dann Richtung AI, ja, Adaption auch bewegen, geschweige denn hin zur Transformation. Also woran liegt das? Wo ist da so die Hürde?
Also die Frage ist auch, ob man sofort total alles transformieren muss, ne? Also vielleicht kann man sagen, es macht vielleicht Sinn, auch für den persönlichen Lernprozess. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr jetzt hier total agent-ready seid. Also ich bin es noch nicht.
Nein. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt, das hat auch niemand gesehen.
Nee, und es ist auch ein Lernprozess. Und ich meine, es gibt von Jeff Bersin, der hat übrigens, aber erst nachdem wir das gemacht haben, oder ich, da der, aufgrund von der Blogging-Challenge kam man das Modell raus eigentlich, haben mich Diskussionen draufgebracht. Also auch da ist es so, ne, das ist einfach wie so ein Maturity- oder ein Lernprozess. Also ich glaube, ich muss jetzt erstmal das verstehen, ich muss meine Tasks und Workflows verstehen, ich muss die Technologie verstehen, dann mache ich mal einen Assistenten vielleicht oder ein GPT oder was auch immer. Und dann kann ich vielleicht auch erst schauen, wie gut ist die Technologie. Und ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, für den Großteil der Menschen, ne, da muss es auch einfach sein, die basteln jetzt nicht irgendwas rum. Teilweise darfst du es ja auch gar nicht, gerade wenn du im Unternehmen bist, da kannst du jetzt nicht 5 Server und hier irgendein Agententool hinstellen und dann vor allem Prozesse komplett da neu zu denken. Ja. Also ich finde es eigentlich ganz okay, also ich würde es gar nicht negativ sehen. Man muss nur schauen, dass man eben dran arbeitet und sagt, hey, wie kommen wir auf den Next Level? Auf der einen Seite, das ist die interne Sicht, und was ich ja auch würde, wir beide, denke ich mal, super wichtig finden. Also die strategische Aufgabe ist, dass wir vor allem den wichtigsten Zielgruppen in der Firma helfen, auch auf den nächsten Level zu kommen. Also hier sich weiterzubilden und das am besten auch so erfahrungsbasiert, ne, so konkret wie möglich, ne, mit Use Cases, die Mehrwert bringen, also kommen wir vielleicht gleich dazu, und die auch technisch irgendwie halbwegs unkomplex oder nicht so mega komplex umzusetzen sind. Mhm.
Jan, möchtest du noch ergänzen, ja?
Ja, ich meine, Adoption ist halt der erste Schritt. Ne? Wir fangen nicht mit Transformation an, bevor wir überhaupt wissen, das war dieses Gefühl, was ich vorhin gesagt habe, wenn du kein Gefühl für so ein Werkzeug hast, dann was willst du da transformieren? Also in welche Richtung denn? Das bedeutet also, natürlich müssen wir mit Adoption beginnen, eine gesunde Basis aufzubauen. Warum das in der PE, in der Personalentwicklung nicht so passiert, wie ich mir das zumindest wünschen würde, ist, glaube ich, weil auch wenig Experimentierräume generell in den Unternehmen vorhanden sind, um mal Tools auszuprobieren und Erfahrungen da drin machen zu können, weil sofort, oh Gott, ja, die KI, die Daten, dies und das. Also es gibt da leider noch so ein paar interne Barrieren, ja, die diese Räume auch für die Personalentwicklung öffnet, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, das geringste Budget, Lernbudget, steht den Learning Professionals zur Verfügung. Also, ja, wie nennt man das Phänomen? Nicht Schuster, bleib bei deinen Leisten, das heißt irgendwie anders. Naja, vielleicht kommen wir noch drauf. Also, da muss sich die Personalentwicklung auch den Raum schaffen, den sie braucht. Und das tut sie nicht ausreichend aus meiner Sicht.
Das hasse ich ja, wenn einem so ein geflügeltes Wort nicht einfällt. Jetzt musste ich da auch gleich drüber nachdenken und ich komme gerade auch nicht drauf. Ich weiß aber, was du sagen willst. Aber vielleicht haben wir es dann bis zum Ende des Podcasts.
Ich möchte einmal festhalten, dass sich Christina auch gerade gemeldet hat. Ja.
Ich wollte nämlich nochmal eine Anschlussfrage stellen, da nochmal reinstechen, ob es denn, ohne in irgendeiner Weise L&D-Bashing betreiben zu wollen, aber ist es denn dann auch wirklich so, dass innerhalb des Unternehmens L&D in Sachen AI hinterher, jetzt sage ich schon AI, in Sachen AI, in Sachen KI hinterher hängt? Oder entspricht es dann halt meistens dem Entwicklungsstand der Stufe sozusagen, dass auch das Unternehmen hat? Also schafft es L&D da gar nicht so weit zu kommen, wie jetzt andere Unternehmensteile sind?
Ich meine, andere haben einfach mehr Druck, ne? Ich meine jetzt zum Beispiel, wenn du im Produktbereich bist und das Thema KI auch für dein Produkt wichtig ist, das da einzubetten, wie auch immer, kann auch im Automobilbereich sein, ne? Muss dann nicht nur Software sein. Ich meine, klar hast du da mehr Druck. Die Diskussion führt uns, glaube ich, ob wir jetzt in Deutschland zu wenig machen oder ob die Personaler zu wenig machen. Also ich würde eher drauf gucken, was sind gute Beispiele und wie kommen wir weiter, ne?
Dann steigen wir doch da jetzt ein. Mhm. Bei den guten Beispielen. Wir haben ja eine Rubrik in unserem
jetzt,
Podcast.
Jetzt, wo sie sich nochmal mit einer Frage reingedrängt hat, macht sie mir aber eine schöne Überleitung.
Sorry, ich wollte es nicht abwürgen, aber das führt da. Führt einen weiter, glaube ich.
Genau, wir haben eine Kategorie, die heißt nämlich ganz konkret. Und jetzt sind wir mal optimistisch und positiv und sagen, okay, die meisten L&D-Abteilungen sind jetzt bei Adoption und es ist jetzt wahnsinnig schwierig für sie, den nächsten Schritt zu machen, zur Adaption.
Klingt jetzt aber nicht so optimistisch, muss ich jetzt mal kurz
doch, ich
einwerfen.
Hätte auch sagen können, die meisten L&D-Abteilungen haben noch gar nicht angefangen und wollen jetzt mal zur Adoption
so
kommen.
Ja, gut. Ist in Ordnung. Ja. Zieh meinen Einwand zurück.
Genau. Was müssen sie denn jetzt machen? Oder habt ihr einen konkreten Tipp, wie man anfangen kann, die nächste Stufe zu erreichen und jetzt eben mal im konkreten Fall die Adaption-Stufe?
Ganz konkret.
Also ich habe zwei Tipps.
Das ist auch
also
gut.
Also erst mit dem man immer anfangen soll. Also vielleicht können wir auch, Jan und ich machen zusammen so einen Learning Circle zu dem Thema auch. Dann machen wir das ähnlich. Also ich glaube, du sollst eigentlich theoretisch immer anfangen, mit so einer Use-Case-Exploration. Ne? Weil KI ist so intergalaktisch, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich muss irgendwann mal gucken, welche Use-Cases, also Anwendungsfälle, sind technisch halbwegs machbar, haben Nutzer dran Interesse. Ne? Das gibt echt ein Problem, das ist so wichtig. Nicht nur technisch cool, sondern muss auch ein Problem lösen. Das dritte ist der Business Value. Also muss irgendwie ein bisschen was bringen, ne? Schneller, Geld sparen, was auch immer, mehr Output, muss ich mir auch überlegen. Das ist so, kennt ihr vielleicht vom Design Thinking, ne? Da muss ich halt schauen, welche Use Cases machen irgendwie Sinn und im nächsten schnell ins Tun kommen, dann am besten so ein Prompt-Hackathon oder wir reden da vom Prompt-Hackathon, schnell einfach Prototypen bauen, ohne jetzt groß rumzulabern. Und dann ist natürlich die Challenge, wie komme ich jetzt aus der Pilotfalle in die Skalierung? Dann brauche ich irgendwann einen Adoption-Plan. Das wäre der Nummer, Punkt 3, aber ich wollte nur 2.
Ich würde auch hier versuchen, ein praktisches Beispiel zu ergänzen. Mein Lieblingsbeispiel momentan ist die Katrin Falkenstein. Einfach, finde ich, etwas getan, was unglaubliche Macht entfaltet hat in der Organisation und das sehr niederschwellig eigentlich, ohne große KI-Tools. Sie hat ein Problem erkannt und zwar OKR, Objective and Key Results, das waren immer Bottlenecks, da war unglaublich viel Arbeit, wenn die definiert werden mussten. Und wie könnte man mit KI den Zielgruppen, den Führungskräften helfen, diese zu definieren, ohne dass man ihnen die Arbeit abnimmt? Also KI soll einem ja beim Denken unterstützen und nicht einem das Denken abgewöhnen. Und dafür hat sie, weil sie keine KI-Assistenten intern zur Verfügung hatten, dort erstellen konnten, eine Prompt-Reihe gebaut von 5 Prompts. Und die hat sie dem Management vorgestellt. Und die sind vom Stuhl geflogen. weil das eine absolute Arbeitserleichterung war für sie. Also sie, das könnte, ist das jetzt Adoption, ist das Adaption? Ich glaube schon eher Adaption, so irgendwas in dem Weg Richtung Adaption, weil der Prozess hat sich ja jetzt verändert, wie diese OKRs definiert werden. Und sie als Personalentwicklerin in einem Softwareunternehmen, also wo viele Techies sind, wird auf einmal von der IT gerufen und als KI-Guru bezeichnet. Also die Positionierung dadurch, dass sie, und das ist wichtig, und Thomas hat es ja auch angesprochen, die hat ein wahres Business-Problem gelöst. Das hat alle genervt. Sie hat es gelöst und es hat ihre komplette Rolle in der Organisation, ach, komplett ist jetzt übertrieben, sie war auch davor super unterwegs, ja, aber die Wahrnehmung und wofür sie gerufen wird, ist eine andere jetzt. Und das finde ich einfach ein ganz fantastisches Beispiel, wie man mit ein bisschen Neugier und 5 Prompts eigentlich eine Lösung kreieren kann, die sehr vielen in der Organisation hilfreich ist.
Das aber auch nur, wenn L&D oder HR nah am Business ist.
Genau, schön, dass du es sagst, weil sie war OKR-Coach auch noch in einer Zusatzrolle und dadurch hatte sie das Problem selbst. Mhm. So, ne? Also sie hat eigentlich ein Problem, eine Lösung für ihr eigenes Problem gesucht.
Mhm. Ah, okay. Mhm.
Da sieht man, na, sehr schöner Hinweis von dir, danke. Weil da siehst du, wenn du das Business verstehst, wenn du die Probleme kennst, wenn du weißt, was da abläuft, dann kannst du denen relativ schnell, das war ja kein. Sie hat das ihr 3-Abende-Couch-Projekt genannt und dann hatte sie die Lösung da. Also so Time-to-Skill-to-Market, wie will man das nennen? Also das war top, alles top eigentlich an dem Use Case, wenn ihr mich fragt.
Und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel. Also es gibt ja viele Service-Abteilungen, die, also klar kannst du warten, bis der Vorstand dir genau sagt, was du machen sollst. Der ist aber halt auf einem ganz anderen Level unterwegs, ne? Da hat er ganz andere Probleme wieder. Oder irgendwelchen Top-Manager, irgendwie der Personalleiter. Also ich finde, man muss eben eigentlich fast überall, wo du bist, in welchem Bereich mutig sein und sich halt einbringen. Und du kannst ja auch dann, du musst die Dinge halt erfahrbar machen. Ne? Jetzt so wie sie hatten einfach ich glaube, es war nur ein cooler Prompt dann auch, den sie gemacht hat, oder ein verketteter Prompt und hat da echt ein Problem gelöst und hat es den Leuten gezeigt. Also die hat es einfach erfahrbar gemacht und das war auch relevant. Also ich glaube, da können wir, glaube ich, nur jeden ermutigen, oder Jan? Also da eben auszuprobieren. Am besten schmiedet man immer irgendwelche Allianzen mit anderen, ja, jetzt mit dem Vertriebsbereich oder wo auch immer, wo man vielleicht auch einen guten Bezug hat.
Stecken wir denn vielleicht auch ein bisschen zu oft aber daran fest, wenn wir sagen, wir suchen uns so Cases, dass wir immer nach dieser einen Lösung suchen, die uns mehr Effizienz bringt? Also, weil im Endeffekt, gut, das Beispiel, das du jetzt genannt hast, bringt jetzt eigentlich den Führungskräften ja auch vor allen Dingen wieder mehr Zeit, mehr Effizienz. Mhm. Aber sind wir da nicht ein bisschen zu sehr in dieser Denke vielleicht verhaftet und muss man da drüber hinauskommen, mal einen anderen Business Values sozusagen sich definieren, den man da mit erfüllen kann, weil man eben sonst ja doch immer wieder in dieses kommt, dass man die alten Systeme versucht nur zu beschleunigen und nicht zu dieser Adaption oder gar Transformation kommt. Also ist das vielleicht, und ich würde mich da jetzt mit einnehmen, unsere alte Effizienzdenke, die wir jetzt halt versuchen mit KI zu lösen.
Das finde ich ein guter Reflexionspunkt, macht durchaus Sinn. Ich meine, ich glaube, wenn ich auf Personalentwicklung gucke, wir denken zu wenig im Business. Das heißt, der Fokus momentan, wirkliche Probleme im Business zu lösen, fände ich per se erstmal nicht schlecht. Aber natürlich sollten wir auch drüber hinausdenken. Auch dann, wenn wir das Business verstehen, dann können wir aber auch mal ja, den Finger in die Wunde legen und sagen, du, wir können, natürlich können wir jetzt den Prozess hier dich unterstützen, vielleicht auch das Lernen in dem Prozess mit KI besser zu unterstützen, aber willst du nicht mal über den Prozess nachdenken? Das wäre dann so der nächste Schritt. Ich fände es schon mal gut, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, Probleme zu finden, die echt nerven und dem Business zu helfen, die zu lösen, auch mit Lernangeboten, mit Lernunterstützung. Das ist nicht nur immer KI, das sind auch ganz einfache Austauschräume, also Peer-Learning. Zusammen mit und voneinander lernen wird im KI-Kontext, finde ich, immer wichtiger, weil wir lernen ja sonst, kannst du ja sagen, wir lernen alle mit unserer eigenen KI, so wie ich das vorhin gesagt habe, in der Transformation, jeder hat seinen Companion, jeder lernt mit der KI vor sich hin alleine, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also wir sind soziale Wesen, das heißt, der Mix macht's auch da.
Und ist es auch das, was ihr in eurem L&D-Circle macht? Ihr habt es vorher kurz angesprochen, also dass ihr konkrete Use Cases von den Teilnehmenden nehmt und dann schaut, wie die eben ihre KI-Reise weiterentwickeln können.
Jan
ich
nickt.
Sehe nicken.
Nein, klar, mischen. Jan, ich fange mal an, ja. Ja, im Prinzip ja. Also ich meine, der Thomas hat vorhin schon gesagt, Discovery Workshop, das ist eine Session, haben wir einen Use Case Discovery Workshop, wo wir eben gucken, welche Optionen gibt es. Vorgelagert haben wir einen Prompterton. Also eher, wir wollen mit einer Application starten, ne, mit etwas tun, mit etwas ausprobieren, genau dieses Gefühl entwickeln, dann den Blick nochmal weiten in die Exploration, also in was sind denn eigentlich unsere Möglichkeiten, um es dann in den nächsten Sessions runterzudampfen. Wir haben ja ein Framework entwickelt, also eigentlich eine Vorgehensweise, um Use Cases zu bearbeiten. Und die zeigen wir dann, sodass die Leute auch wirklich strukturiert diese ausarbeiten können und das nicht so, ah ja, okay, so circa abläuft. Und als letztes haben wir dann nochmal ausprobieren. Also nochmal diesen Use Case, irgendeinen ersten Prototypen bauen, irgendwas jetzt in der letzten Runde gerade auf Bitte der Gruppe. Sehr toll, danke nochmal. Lass uns mal KI-Assistenten bauen. Die wirklich, wie geht das, die Systemprompterstellung, wie reagieren die, welches Large Language Model? Und dann haben wir wirklich genau, weil es war viel, wir wollen KI-Assistenten bauen. Thomas, du hast ja das Beispiel vorhin schon genannt gehabt, ne, die Kollegin da ausarbeiten wollte. Und dann da nochmal in der letzten Session das wirklich irgendwo ausprobieren, erste Prototypen zu haben, die man weiter bearbeiten kann danach.
Mhm. Genau.
Ja, ergänz gerne,
Thomas.
Ja, genau, und ein Teil davon, ne, bei den Use Case Exploration, ne, ist auch wieder, ne, wir haben da verschiedene Templates, so Canvasse, und da geht es eigentlich um Funktionalitäten, aber wirklich auch dann um eine Business Value zum Beispiel. Also, und man muss ja schon in der Sprache von Business reden. Zeit, Qualität, Kosten kann auch eine bessere Experience sein oder was auch immer, aber genau, also muss da eben andocken und das wird da reflektiert.
Ein harter Link zum Business, genau, den wollen wir eigentlich auch damit integrieren da drin.
Und deshalb sind die auch immer ein bisschen anders. Letztes Mal hatten wir dann am Ende so ein Prototyp gebastelt. Das hat eben einer Teilnehmerin uns sehr geholfen, fand alle gut. Kommt dann immer ein bisschen auch auf die Gruppe drauf an. Aber ich denke, vom Vorgehen ist es ähnlich und ist vielleicht halt auch in der Thematik geschuldet, dass KI ist halt so breit und so vielfältig. Ich glaube, wenn dir jemand erzählt, das musst du so und so machen, die Use Cases sind die besten. Also da tickt halt jede Firma anders. Ne? Da musst du halt die Sweet Spots rausfinden an Use Cases, die Sinn machen jetzt für eine Firma.
Das heißt, da kommen einzelne PEler, L&Dler oder auch aus anderen Bereichen der Organisation und suchen eine Lösung für ihre Organisation.
Es ist ein Mix eigentlich, ne? Es sind natürlich viele Personalentwicklerinnen, wir hatten aber auch Selbstständige, die natürlich auch KI-Projekte vielleicht auch in Firmen machen wollen. Und wir hatten jetzt auch zwei Kollegen aus einem Netzwerk, die eigentlich auch lernen wollten, wie können sie KI-Use-Cases ausarbeiten, um KI für ihr Netzwerk zu nutzen, um besser zu wissen, wer weiß hier was, wer kann hier was. Also was man so für Probleme hat in so einem Netzwerk. Also es ist relativ unterschiedlich, was ich als wichtig empfinde, auch von den unterschiedlichen Perspektiven. Aber natürlich ist die Klammer irgendwo irgendwas mit Lernen. Also irgendwie Weiterentwicklung von Systemen, von Menschen. Das ist vielleicht so die Klammer der Leute, die da reinkommt.
Und passt eigentlich auch zum Anfang ganz gut. Also wir versuchen halt auch dann, dass die Leute so einen Schritt weiterkommen. Na, also vielleicht vom Prompting jetzt einen Assistenten zu basteln mal. Da. Und das ist dann schon ein Aha-Erlebnis für viele, für uns teilweise auch.
Und vor allen Dingen ein Erlebnis, oder? Also es geht ja da auch ein Stück weit eben nochmal um dieses Ausprobieren, ein Gefühl dafür zu kriegen, was du vorhin, Jan, gesagt hast und einfach mal austesten und dann im besten Falle mit einem tollen Aha-Erlebnis rauszugehen oder eine Aha-Lösung sogar.
Genau, machen. Machen.
Machen, 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 machen. Und auf diesem Weg des Machen und Tuns möchte man ja aber meistens auch gerne auf ein bestimmtes Zielbild hinarbeiten. Jetzt seid ihr ja einer der ersten Podcasts dann im neuen Jahr. Deswegen würden wir da gerne so auch so eine bisschen so eine Vision mitgeben. Was würdet ihr denn sagen? Ist denn so dieses Zielbild für L&D, AI in L&D? Wie soll das aussehen? Worauf kann man da jetzt 2026 als L&D hinarbeiten? Auf welche Rolle vielleicht? Oder eben, was könnte jetzt so das Zielbild eines L&D-Lers sein, wenn er an AI denkt im Jahr 2026? Ihr dürft euch da gerne ergänzen nacheinander. Wer anfangen möchte, wie auch immer. Jan meldet sich zuerst.
Schneller.
Thomas ist noch in der Denkerpose. Ja. Insofern ist es schwierig zu beantworten, weil ich meine, kann man jetzt galaktisch beantworten, sozusagen ein Wunschzielbild zu definieren. Nächstes Jahr ist natürlich sehr nah. Also ich finde es gut, wenn die Personalentwicklung weiter die Rolle der Lernbegleitung stärkt. Lernbegleitung ist auch, wenn wir an die Rolle der AI-Coaches, gibt es ja jetzt gerade in den Unternehmen, poppen die überall auf, AI-Coaches, Ambassadors, Guides, viele Namen gibt es dafür. Das sind Leute, die gehen in die Teams und helfen bei der Adoption und dann Adaption. Und Lernbegleitung ist davon auch ein großer Fokus. Also diese AI-Coaches, das ist eigentlich eine Lernbegleitungsrolle. Die ist gar nicht so hart techie-mäßig. Wir begleiten Menschen auf dem Weg, das zu erfahren. Und ich würde mir wünschen, dass die Personalentwicklung diese Rolle stärker für sich erschließt und dann auch für die AI-Coaches, Führungskräfte und in den Fachbereichen, weil das ist eine dezentrale Funktion eigentlich auf Dauer für mich. Und ich glaube, da ist viel Potenzial und das hat auch einen großen Hebel. Ich glaube, wenn man das unterstützt, auch gerade diese AI-Coaches, wenn die gut begleiten können, dann haben wir wirklich einen guten Mehrwert für die ganze Organisation und für unsere eigene Positionierung und Rolle geschaffen. Ein Aspekt, da gibt es unendlich viele jetzt, aber damit höre ich auf.
Und Thomas kann jetzt seine Vision noch dranhängen.
Mein Zielbild wäre super konkret. Ich versuche es immer ganz pragmatisch zu machen. Also ich würde jede Learning and Development Expertin ermutigen, ne, sich einen Use Case mit einem konkreten Lernziel, vielleicht einem Lernprojekt oder einem konkreten Projekt im besten Fall zu überlegen, ne, wo kann ich auf eine nächste Stufe kommen bezüglich jetzt AI Adoption zu irgendeinem Use Case, der ein Problem löst bei uns im Bereich. Wo kann ich für was anders machen, also Adaption, und wo kann ich was komplett anders machen? Also da würde ich jeden ermutigen, ne? Es gibt immer Entwicklungspläne am Anfang vom Jahr, da 3 neue Entwicklungsziele würde ich jedem vorschlagen, ne? Dass man, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nichts Neues, ne? Je konkreter man das vertratet an seine jetzt Jahresziele oder was man eh machen muss, desto besser. Versucht da einfach auch zu gucken, wo kann ich da jetzt mit KI einen Schritt weiter kommen. Da vielleicht zu experimentieren und sich Allianzen zu bilden. Ich meine, das Thema KI-Upskilling oder Entwicklung, was Jan gesagt hat, also auch absolut wichtiges Thema. Muss man halt gucken, wie man da mit am Tisch ist.
Mhm. Das klang jetzt schon so ein bisschen nach der Abschlussfrage, ja. Nach dem Abschlussstatement. Es tut mir leid, dass ich dir keine schöne Überleitung geschaffen habe,
Julia. Ich krieg das trotzdem hin. Nach der Vision kommt jetzt nochmal ein knackiges Abschlussstatement, das jetzt nicht nur Vision ist, sondern auch nochmal ganz konkret. Und wir würden euch bitten, das auch wirklich knackig in 1 bis 2 Sätzen nur zu beantworten, dass wir sowas, so ein kurzes Takeaway für die Hörerinnen und Hörer haben. Die Frage lautet: KI in der Personalentwicklung. Wie kommen wir vom Einzelexperiment zur Transformation?
Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Räume für Experimente, für konstantes Upskilling, und das braucht eine höhere Priorität, weil alle haben keine Zeit. Zeit ist da, also es braucht Prio, Vorbilder, Experimente. Go for it.
Hervorragend. Thomas?
Ja, fast ähnlich wie beim Jan. Just do it, wollte ich sagen. Just go for it, just do it. Also just do it. Also versucht, was anders zu machen mit KI. Also jetzt nicht nur Bestehendes. Und ein Aufruf nochmal, es gibt tolle Communities, ob es das New Learning Lab ist, die Corporate Learning Community, LernOS Community. Es gibt inzwischen auch mehr und mehr Change Communities, super wichtiger Aspekt, wenn ich wirklich skalieren will, die Leute mitnehmen will. Also teilt euer Wissen auch, eure Erfahrung in Communities, firmenintern oder noch besser auch extern. Na, das hilft euch, aber dann auch anderen.
Perfekte Abschlussstatements, muss ich sagen. Ja.
Und ich habe jetzt noch einen Hinweis. Ich glaube, ich weiß, welches geflügelte Wort wir vorhin gesucht haben. Ich weiß den Zusammenhang inzwischen gar nicht mehr. Aber ich glaube, du meintest sowas in die Richtung, kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür. Kann das sein?
Ja,
ich weiß nicht mehr, wie der Zusammenhang war, aber es war irgendwie so ein bisschen räum bei dir erstmal auf, so in die Richtung hatte ich das. Das wollte ich jetzt noch schnell abschließend.
Bevor man über andere spricht. Ja,
genau. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, was sie so vor 20 Minuten aufgeschrieben hat.
Das hat mich nicht losgelassen, es hat im Hinterkopf immer weiter rumort.
Man kommt dir Zeitpunkte, ich stehe nicht gar nicht.
Genau, aber ich glaube, rumoren wird auch einiges anderes, weil wir haben viele Impulse von euch heute bekommen und wir hoffen natürlich auch, dass alle Zuhörenden sich viele Impulse mitnehmen konnten und jetzt auch nochmal mit einem schönen Abschlussappell oder Aufruf. Insofern vielen Dank euch beiden, dass ihr uns heute zu AI Adoption Transformation viele auch konkrete Ideen mitgegeben habt und ja.
Dankeschön.
Danke für die Einladung und ja, uns viel Erfolg bei der Umsetzung. Allen, die zuhören.
Also ich muss sagen, mir ist eine Sache sehr, sehr hängen geblieben, nämlich diese Aussage, dass es nicht reicht, Prozesse einfach eins zu eins zu übersetzen. Also ich habe diese Aufgabe und die übernimmt jetzt einfach eine KI, sondern dass sozusagen der Zielwert zumindest sein sollte, neue Prozesse mit KI zu implementieren. Und dass das dann den Unterschied macht zu den Anfangsstufen mit KI zu arbeiten und es dann wirklich aber auch in Prozesse zu übersetzen.
Und bei mir ist auch nochmal das hängen geblieben, was wir in der vergangenen Folge ja auch schon mal hatten, das Thema Experimentierräume schaffen und Offenheit schaffen, damit eben ja Mitarbeitende weiter ausprobieren können, da auch Sicherheit haben, Fehler machen zu können und weiterschauen zu können. Und das ist natürlich auch das, was uns allgemein bei allen Lernprozessen immer wieder begleitet, dass man das natürlich auch irgendwann ja anwenden können will und nicht nur irgendwo theoretisch lernen will. Und dafür ist es da besonders auch wieder wichtig.
Mhm. Also ich würde sagen, es schließt sich immer wieder der Kreis, auch in Sachen KI, aber wir werden nicht aufhören, darüber zu sprechen. Aber die nächste Folge wird sich nicht um KI drehen, so viel
sei schon
mal
gesagt. Ich möchte da auch nicht missverstanden werden. Ja. Mir fiel es nur heute irgendwie schwer, wieder in das Thema einzuführen, wo wir da schon einfach so wahnsinnig oft drüber gesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz. Wir werden das auch weiterhin natürlich tun.
Genau. Und was auch eine Konstante bleibt, ist unsere Checkout-Frage.
Da ist aber heute eine Nicht-Konstante drin. Das ist nämlich eine ganz neue Checkout-Frage, die wir uns heute mal ausgedacht haben.
Checkout.
Was brauchen wir jetzt? Veränderung, Stabilität oder doch Kekse?
Wenn du mir diese Frage stellst, dann
kenne ich
gar
eigentlich
nicht
die Antwort.
Exakt. Aber ich muss sagen, das hat auch noch einen aktuellen Bezug. Denn gestern hat eine Kollegin selbstgemachte Kekse mitgebracht. Die waren wirklich unfassbar lecker. Bratapfel, Schokolade und dann irgendwie so Fichtengewürz in den anderen. Also das war unfassbar lecker und ich wünschte, es wären noch welche da. Aber nein, deswegen mehr Kekse.
Ja, da stimme ich auch eindeutig dazu, weil ich habe keinen einzigen bekommen.
Oh nein. Aber nicht so, als hätten wir zu viele gegessen. Du warst einfach zu spät.
Mhm.
Ja.
Aber ich möchte noch hinzufügen, dass ich finde, wir könnten auch jetzt durchaus noch ein bisschen Veränderungen brauchen in unseren Themen. Wir mischen mal wieder ein bisschen mehr durch.
Genau.
Und die Stabilität zu künstlicher Intelligenz bleibt natürlich auch. Insofern, ich möchte da nicht missverstanden werden.
Genau, also alles davon ist schon relativ relevant, können wir festhalten. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut doch bei unserem LinkedIn-Kanal vorbei auf neues-lernen.org in unserer App, wo ihr alles zusammenfindet und natürlich in unserer neuen Ausgabe, die letzte Woche erschienen ist.
Zum Thema Lernökosystem. Dann bleibt uns nur noch, bleibt gesund.
Genau.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Neues. Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.